vernünftig und aufgeklärt und vielleicht sogar entspannt über Krebs oder zumindest unaufgeregt über Krebs sprechen können. Das ist mir ein Anliegen. So unterschiedlich wie Menschen eben sind, so unterschiedliche Bewältigungsstile entwickeln sie. Und wie offen geht man denn mit einer Krebserkrankung um?
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Mehr Heilungen, längere Überlebenszeiten, bessere Lebensqualität und Kontrolle von Nebenwirkungen. Behandlungen gestalten sich zwar zunehmend komplexer und dauern länger, können aber viel häufiger als früher ambulant stattfinden. Die Tumorbehandlung, die neuerdings um die immuntherapeutischen Verfahren erweitert wird, liegt zunehmend in der Hand spezialisierter Zentren, in denen sich die Krebstherapie an wissenschaftlichen Leitlinien orientiert und Behandlungsstandards sowie Qualifikation der Ärzte Kontrollen unterliegen. Für viele bedeutet die Erkrankung nicht das Ende von Lebensfreude und Lebendigkeit, sondern vor allem das Ende der Illusion vom ewigen Leben. Sie wollen der Krankheit nicht gänzlich das Feld überlassen und sie wollen wichtige Ziele nicht mehr aufschieben, wollen nicht mehr auf bessere Zeiten warten. Sie wollen sich jetzt und hier mit drängenden Wünschen nach Veränderung, nach Heilung und Versöhnung, nach Beziehung und Verbindung auseinandersetzen. Sie dabei zu begleiten und zu unterstützen, ist für Dr. Angela Kriegelath eine Erfüllung. Es ist eine frohe und oft sogar fröhliche Arbeit, wie sie sagt. Spannend auch zu lesen ihr Buch Diagnose Krebs, das Überlebensbuch für die Seele. Und heute freuen wir Sie, in unserer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Möglichkeit, über das doch etwas ernstere Thema zu sprechen, wo wir aber auch froh sind, dass wir Erfolge mal gestalten können, da wir auch in unserer Familie persönlich davon betroffen waren und wir einfach auch wissen, wie sich das als Mitmensch anfühlt und auch wie in unseren Fällen waren unsere Eltern betroffen, die beide aber auch daran verstorben sind leider. Und so mit dieser Betroffenheit und mit allen und wie geht man damit um von der Diagnose über den Weg und so weiter, ist es uns einfach ein Herzensthema und ein Anliegen, dass wir mal Erfolge machen und da sind wir mal ganz froh, das mit dir machen zu können, die ja vor allem in der Psychoonkologie mit vielen Menschen, die auch von dieser Diagnose betroffen sind, zu tun hat.
Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich habe schon auch eine Mission. Ich versuche so ein bisschen mitzuarbeiten an einem Gesamtkunstwerk, das man vielleicht nennen könnte, vernünftig und aufgeklärt und vielleicht sogar entspannt über Krebs oder zumindest unaufgeregt über Krebs sprechen können. Das ist mir ein Anliegen.
Ja, das ist wirklich, also da sind wir eigentlich schon so bei unserem Anfangsthema vor allem. Ich glaube, das können wir ein bisschen separieren. Zum einen, wie gehe ich als Betroffener damit um, als direkt Betroffener? Wie kann ich da mal mit mir selber umgehen und vor allem, wie bringe ich es meinem Umfeld bei? Was wir eben auch aus unserer Sicht schwierig finden, was eine Hürde war, wie geht man als Mitmensch damit um? Na, wenn es jemanden trifft.
Als Familie drüber.
Als Familie, genau, das ist.
Weil es ist doch eine harte Diagnose so.
Und für beide, glaube ich, sehr herausfordernd.
Ja. Ihr sprecht was Wichtiges an, nämlich, dass das schon zwei sehr verschiedene Perspektiven sind. Und manchmal muss man auch Angehörige, ganz nahe und ganz engagierte Angehörige, daran erinnern, dass die Perspektive desjenigen, der den Krebs am eigenen Leib erlebt, einfach eine andere ist. Für den geht es um sein oder nicht sein. Ne? Mhm. Und der Blick der Angehörigen kommt aus einer anderen Ecke. Aber wir wissen aus ganz vielen Studien, das ist für uns ein ganz bedeutsamer Befund, dass die engen Angehörigen fast genauso belastet sind wie die Betroffenen selber. Das hat man früher wirklich übersehen. Also Angehörige sind lange so mitgelaufen unter, naja, Gott sei Dank gibt es die, ne? Und die machen dann so ihren Job möglichst klaglos. Und mittlerweile versucht man in den Krebsberatungsstellen Stellen und wir auch in der psychotherapeutischen Arbeit und überall, wo rund um Krebs beraten wird, dass man die Angehörigen, die nahen Angehörigen wirklich mit in den Blick nimmt. Also wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ja, dann natürlich so und so, steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber die Erwachsenen sind unter ähnlicher seelischer Belastung durch die Phasen der Krankheit hinweg wie der Betroffene selbst. Das ist wichtig zu wissen.
Es ändert sich ja auch das Leben generell. Also wir haben das 2007, war das bei unserer Mama, die was da erkrankt ist. Und da, sie hat schon psychologische Hilfe bekommen, aber wir jetzt nicht, so als Familie, gell? Und wie geht man damit um? Wie macht man das? Es sind ja dann so einfache Dinge, die sind halt dann nicht mehr einfach, gell? Überhaupt noch die Tage nach der Chemo. Gell? Ich sag so, aufstehen und ich gehe jetzt mal auf Toilette und Zähne putzen, das braucht viel Kraft, gell? Für den, der was krank ist, aber auch für den, der was da zuschauen muss oder helfen will. Und da hat bei uns schon so die Unterstützung von den nicht von den Ärzten, das hat schon gefehlt, sage ich. Vielleicht, ja, dass man es besser versteht oder dass man sagt, okay, ich glaube, sie hat dann viel mit sich selber ausgemacht.
Ja. Die Frage, die oder was da mitschwingt in dem, wie du die Frage stellst, ist ja so, wie begleite ich idealerweise einen Betroffenen? Und da schwingt ja wie ein bisschen die Sorge mit, ja, hoffentlich mache ich es richtig oder hoffentlich habe ich es richtig gemacht oder wie macht man es optimal? Und ich glaube, die wichtigste Empfehlung für Angehörige ist, man muss nicht zum Psychoonkologen werden, um für einen Angehörigen da zu sein. Also alles, was man so als vielleicht psychisch einigermaßen gesunder Mensch mitbringt, reicht vollkommen aus, ne? Das ist nicht irgendwie eine hohe Kunst, in der man erst unterrichtet werden muss, sondern also unsere Aufgabe ist dann oft, den Angehörigen auch ein bisschen die Verunsicherung zu nehmen und ihnen aufzuzeigen, wo sie das sehr gut und sehr engagiert machen, zum einen, und zum anderen vielleicht auch ein bisschen die Erwartungen senken. Also, dass man nicht denkt, ja, wenn ich jetzt als Angehöriger ganz ausgefeilt kommuniziere, ne, und es ganz toll mache, psychoonkologisch, dann kann ich das Leid abmildern. Aber das geht ja manchmal gar nicht. Also im Grunde ist ja oft die Aufgabe der Angehörigen, das Leid mit dem Kranken gemeinsam auszuhalten, da zu sein. Wir haben da so einen Ausdruck in der Psychotherapie, der nennt sich Containing. Ja? Und damit ist so gemeint, dass man als Psychotherapeut, aber das gilt ja vielleicht auch ein bisschen für die Angehörigen, wie so ein Gefäß ist, ne? Oder wie ein Container, dass man das aufnimmt, was gesagt wird. Ja? Mhm. Und also ich habe heute Morgen mit einer jungen Angehörigen gesprochen, mit einer jungen Frau, deren Mutter sich in einer palliativen Situation befindet. Und die hat dann ständig gesagt, nur wie sie versucht, tapfer zu sein und wie sie immer versucht, nicht zu weinen. Das war ihr das Allerwichtigste. Und sie hatte den Eindruck, also sie musste jetzt eine ganz große seelische Leistung erbringen, um die Mutter zu stützen. Ne? Und da habe ich versucht, sie so ein bisschen freier zu machen und zu sagen, ja, dann weinen sie doch gemeinsam. Ne? Sie müssen doch beide etwas betrauern und warum nicht miteinander trauern, ne? Ja. Und nicht so denken, ne, ich muss jetzt hier was ganz Besonderes leisten.
Ja, ich glaube, dass das
gehört viel
schwer,
ja. Da gehört viel Stärke dazu. Ja. Also es ist natürlich, ja, eben diese Auf und Abs sind es ja auch, ne? Wenn es das aufgibt, dann schöpft man Mut und Hoffnung und Zuversicht. Und dann geht es aber so schnell, rapide wieder bergab und dann ist man wieder so zusammengeschlagen. Ne? Und, und jede Therapie, die man macht, und dann geht, ist ja immer so dieses im Kopf, der Tumormarker, jetzt geht er runter und plötzlich ist er wieder oben und hin und her. Also das ist so ein Wechselbad. Natürlich kommt es jetzt darauf an, welche Krebsart, welcher Typ und so weiter. Aber es ist wirklich vom Mitmenschen her sehr schwierig. Wenn man jetzt aber zum Patienten selber geht, zum Betroffenen. Das ist ja natürlich, kann ich mir vorstellen, logischerweise, wir sind ja alle Individuen, jeder geht vielleicht ein bisschen anders um damit. Aber was sind da bei dir so die typischsten Verhaltensmuster, wie Betroffene da darauf reagieren?
Ja, du legst auch den Finger auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben in der Psychoonkologie ganz lange gedacht, es gäbe vielleicht so eine ideale Weise, mit einer Krebserkrankung umzugehen. Und in den 1980er und 1990er Jahren, da kam aus Amerika der Begriff vom Fighting Spirit. Das ist eigentlich auch nichts anderes als Kampfgeist, ne? Und dass man irgendwie gedacht hat, also Menschen, die so kämpferisch gesonnen sind und sagen, hey, ich schaffe das, ich besiege den Krebs und so, dass es denen irgendwie besser geht, dass sie besser zurechtkommen, dass sie vielleicht sogar länger leben, sogar diese Erwartung gab es. Und irgendwie hat man gedacht, naja, wenn wir rausfinden, wie man optimal mit Krebs umgeht, ne, mit dieser einen Superstrategie, dann bringen wir die allen Krebspatienten bei. Das war so die Grundidee. Ich vereinfache das jetzt natürlich sehr. Aber wir haben dann sehr in der Forschung ziemlich schnell gemerkt, also nichts könnte ferner von der Realität sein. So unterschiedlich wie Menschen eben sind, so unterschiedliche Bewältigungsstile entwickeln sie. Und ich kann euch das mal an einem Beispiel ganz gut erklären. So diese Frage, wie sehr rede ich denn mit engen Angehörigen und Freunden über meine Situation? Da kann man doch sehr markante Geschlechtsunterschiede feststellen. Und man weiß auch so ein bisschen aus der Forschung, dass Männer und Frauen, ob das jetzt die Gene sind oder die Sozialisation, wer weiß es, ne? Aber dass die auf jeden Fall unterschiedlich damit umgehen und dass Männer zum Beispiel sehr stark auf so informationsbasierte Bewältigungsstrategien setzen. Also viele Männer sich gut darüber stabilisieren können, dass sie sich so zum Experten ihrer Krankheit machen. Das machen Frauen schon auch, ne? Aber so, aber die haben noch eine andere Strategie, nämlich ihre sozialen Netzwerke nutzen, ne? Also nicht soziale Medien, sondern ihre Freundinnen auf Deutsch gesagt, ne? Und dass die viel mehr reden und drüber reden. Und was dann oft passiert, ist, dass Frauen als Angehörige mir sagen, sagen Sie doch mal meinem Mann, er soll doch mal sich mehr öffnen, ne? Und er soll doch mal mit seinem besten Kumpel gehen und mit ihm drüber reden und so. Und das ist wahnsinnig gut gemeint, weil die Frauen von sich auf den Mann schließen und denken, es hilft mir doch, ne? Wenn er doch nur. Ne? Und dann muss ich den Frauen oft erklären, ich glaube, ihr Mann macht das ganz prima. Ne? Und nirgends steht geschrieben, wie viel ich mit jemandem drüber reden muss oder dass ich meine Gefühle ausdrücken muss. Das ist auch so ein Dauerbrenner, ne? Dass man irgendwie meint, das wäre doch auf jeden Fall besser als in sich reinfressen, wie es immer so heißt. Es ist sozusagen ein bisschen aus der Mode gekommen scheinbar, ne, dass man Dinge mit sich selber abmacht. Ja, das man meint doch, nein, ne, man muss um Hilfe suchen und um Hilfe bitten. Ja, das gilt für viele Leute. Für manche gilt es aber nicht. Die haben so ein hohes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, vielleicht auch nach Autarkie. Ne, und das kann man auch nicht dann im Rahmen einer Krebskrankheit mal auf die Schnelle ändern. Die sind so gestrickt und die teilen sich nur ganz selektiv mit, nur wenigen Leuten und erzählen auch insgesamt weniger über sich und ihr Innenleben und die fahren damit wunderbar. Also da gilt so ein bisschen der Satz, wer heilt, hat recht. Ja? Also es ist die Bewältigungsstrategie gut, die funktioniert, die Menschen stabilisiert. Und manchmal beobachte ich natürlich, dass Menschen Strategien einsetzen, die halt weniger gut funktionieren. Dann diskutiere ich das mit denen kontrovers und gucke, können wir nicht in dem Werkzeugkasten noch was anderes finden oder was Ergänzendes finden. Also es geht eher so drum, seinem Naturell gemäß sich verhalten zu können und da nicht von anderen dabei gestört zu werden, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Das können wir jetzt gut, also überleg gerade ein bisschen, es ist schon, also ich glaube tatsächlich, aber das kann ja auch beides sein, oder? Dass man anfangs so in einer Art Schockzustand ist und dass man sich mal ein bisschen verschließt und erst später darüber sprechen anfängt, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich mich selbst damit abgefunden und jetzt kann ich mich öffnen.
Ja, total wichtiger Punkt. Also ihr kennt ja auch diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also ich ermuntere wirklich oft zu sagen, die Dinge brauchen ihre Zeit. Ne? Und auch, dass man so Strategien entwickelt, dass man die eigene Resilienz irgendwie zum Einsatz bringt. Da muss man doch erst hinfinden. Du hast ja den Diagnoseschock angesprochen, Bernhard. Ja. Ich würde es ein bisschen relativieren, weil interessanterweise viele Leute am Anfang ganz schön gefasst sind. Also entweder sehen die es irgendwie kommen, weil vielleicht in der Familie schon Vorerkrankungen waren, weil sie Risikofaktoren haben oder der Diagnoseprozess geht über so ein paar Monate oder vielleicht sogar länger. Also man pirscht sich so an das Thema ran. Und wenn dann die eigentliche Diagnose kommt, ist es fast eine Erleichterung oder eine Klarheit. Also man kann nicht zwangsläufig sagen, jede Krebsdiagnose ist ein wahnsinniger Schock. Das ist einfach nicht so. Aber natürlich, viele haut's aus den Schuhen. Das ist schon ganz klar. Ne? Manchmal, gestern hat mir eine Patientin erzählt, wie die Diagnose sie mitten in so einem Arbeitsprozess erreicht hat, wo sie kurz mal ans Telefon ist und hat vor vielen Leuten gesprochen, ne? Und und musste eine Fernsehsendung moderieren in dem Fall. Und dann hat sie so sich halt wahnsinnig zusammengerissen und das alles noch zu Ende geführt, ne? Und dann ist sie hinterher wirklich zusammengebrochen. Also klar, ne? Das ist schon das Häufigere. Und du hast eben ganz richtig darauf hingewiesen, dass die Krankheit ja durch viele Phasen läuft und in denen braucht man was Unterschiedliches. Und manchmal entdecken Leute ganz andere Seiten an sich, ja, und entwickeln sich in irgendeine Richtung und entsprechend entwickeln sie halt auch irgendeine Bewältigungsstrategie, die hätten sie sich vielleicht vorher gar nicht zugetraut. Entsteht halt was Neues. Nicht unbedingt eine neue Persönlichkeit, da sind wir ja ziemlich stabil im Guten wie im Schlechten in unseren Persönlichkeitseigenschaften, aber neue Strategien, ein anderer Blickwinkel. Also das ist ja auch Teil unserer Arbeit, sonst bräuchten wir die ja nicht machen, wenn man gar nichts verändern könnte.
Ja, stimmt.
Wird das viel in Anspruch genommen? Also es gibt, ich weiß jetzt nur bei uns so, also unser Vater hätte zum Beispiel nie mit einem Psychologen gesprochen, wobei wir oft gesagt haben, es wäre nicht schlecht, gell? So ja. Jetzt. Der hätte es, nein, er braucht es nicht, hat es auch immer gesagt, nein. Aber es wird schon mehr in Anspruch genommen jetzt, oder?
Ja, das ist schon eine kulturelle Veränderung. Also ich bin ja jetzt am Ende meiner Laufbahn, als ich in den 80er Jahren als Psychoonkologin gearbeitet habe, auch in Kliniken, da sind wir oft fast hochkant rausgeflogen, würde ich sagen. Oder man hatte schon das Gefühl, man bietet sich so ein bisschen an wie Sauerbier. Ja. Wir mussten halt damit leben, dass viele Leute wirklich fast ein bisschen die Krallen ausfahren, weil sie sich durch das Angebot schon in Frage gestellt gefühlt haben, weil sie vielleicht auch damals gedacht haben, na super, ich habe Krebs, jetzt kommt auch noch der Irrenarzt. Ne? Aber das ist mittlerweile einfach schon so bekannt geworden. Ich freue mich riesig, wenn zum Beispiel auch ältere Menschen anrufen. Ne? Neulich hat mich mal eine Landwirtin, hat sich telefonisch gemeldet und hat im tiefsten Bayerisch gesagt, ich brauche halt einen Psychoonkologen. Oder, ne? Oder auch, dass Männer anders damit umgehen. Das finde ich sehr, sehr erfreulich. Ja. Flexibler, offener.
Ja. Und es ist wichtig.
Also wir können jetzt im Nachhinein, eben wie gesagt, unsere Mutter hat 2007 die Diagnose bekommen, ist 2009 verstorben, unser Vater hat 2018 die Diagnose bekommen und ist 2020 verstorben. Also beide relativ immer zwei Jahre gekämpft und im Nachhinein, wir so als Mitmenschen, Leidtragende, Betroffene und Kinder, können sagen, also psychologische Betreuung ist wirklich gut.
Wichtig.
Auch eben auch für die Kinder und Nahestehenden, weil drum, wie meine Schwester sagt, haben wir es unserem Vater auch immer gesagt, der wollte das dann einfach nicht, aber ist vielleicht wieder zu die Männersache, vielleicht. Aber
also man muss
macht
schon
so viel während der Zeit und kommt vielleicht erst später. Das habe ich ein bisschen auch bemerkt. Ne? Während dieser Zeit ist man in einem Schockzustand und betroffen. Wenn dann der Tod kommt, dann ist sowieso. Und erst Jahre später merkt man, boah, vielleicht wäre das wirklich gut und hilfreich gewesen.
Das freut mich, wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Und das erleben wir auch, dass Dinge, die man miteinander arbeitet oder bespricht, so ein bisschen nachwirken. Ist ja nicht unbedingt immer so, dass man nach jedem Gespräch wie verwandelt und entlastet rausgeht, sondern es arbeiten Dinge in einem. Ich möchte aber schon sagen, es sollte nicht der Eindruck entstehen, jeder Krebspatient braucht einen Psychologen. Ganz bestimmt nicht. Also zum einen deswegen nicht, weil die meisten Menschen nach einer Krebsdiagnose, auch wenn sie schwer ist, ne, und auch wenn sie lebensbegrenzend ist, bleiben seelisch stabil. Also man kann so ganz grob gepeilt sagen, 80% aller Patienten brauchen keine professionelle Unterstützung. Und bei 20%, das ist jetzt so nur eine grobe Schätzung, tritt irgendwann im Verlauf der Krankheit, die ja Jahre dauern kann, treten Situationen auf, wo man sagt, das wäre jetzt keine gute Medizin mehr, wenn man nicht diese professionelle Unterstützung, die ja schon auf so viel Expertise und so viel Forschung zurückgreifen kann, wenn man die nicht zur Verfügung stellen würde. Und dann wäre das komisch. Ja. Und man guckt doch nicht Leuten zu, wenn es denen hundeelend geht. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Leute psychisch in einer sehr schlechten Verfassung sind, dann können die doch die Krebstherapien schlechter durchstehen. Und die brechen Chemotherapien eher ab oder entscheiden sich schon von vornherein für Therapien, die weniger aussichtsreich sind oder. Ne? Oder sie kriechen halt da so auf dem Zahnfleisch durch. Dann bewegen sie sich weniger, sie essen schlechter, sie konsumieren mehr Substanzen. Das sind alles Dinge, die man nicht haben will während einer Krebstherapie. Mhm. Und da kommt die Psychoonkologie zum Einsatz, wenn jemand depressiv zum Beispiel zusammenklappt, ja? Aber was wichtig ist, ist, man braucht nicht eine Psychotherapie, damit man bessere Überlebenschancen hat. Also das ist ein Mythos und dem treten wir sehr stark entgegen. Wir stehen auf dem Boden der evidenzbasierten Medizin. Wir arbeiten mit dem, was belegt und gesichert ist. Und es gibt keine Daten auf dieser Welt, die zeigen könnten, dass psychotherapeutische Unterstützung die Überlebenszeit verlängert. Also wenn Menschen mit dem Anliegen zu mir kommen und auch zu meinen anderen seriösen Kollegen, dann müssen wir die darüber aufklären, dass wir an diesem Ziel mit ihnen nicht arbeiten können. Wir wissen nicht, welchen Verlauf die Krankheit nimmt. Wir können nur unterstützen bei dem, was kommt.
Ja. Genau.
Und begleiten eigentlich.
Ja, aber ich glaube, gerade das ist das Wichtige, unterstützen bei dem, was kommt, weil ab und zu kommen schon so die dann so Diagnosen wie, ja, jetzt können wir aber leider nichts mehr machen, sie sind jetzt austherapiert. So, okay. Dann steht man jetzt auf und geht nach Hause, gell, mit dieser Information. Man bringt es dann der Familie bei. Und ich sage, darum unterstützend wirklich gut. Gell, weil das sind dann so Aussagen von Ärzten. Natürlich müssen die machen, keine Frage. Aber die treffen doch sehr. Weil man dann weiß, okay, jetzt geht's dem Ende zu. Was machen wir jetzt? Wie wird die Zeit jetzt? Wie lange?
Aber das ist natürlich schon, sag mal, es ist ein Unterschied zwischen, ich spreche aufrichtig mit Patienten, ich komme auch meiner Pflicht der Aufklärung nach. Also ich weiß nicht genau, wie die Gesetzgebung bei euch in Österreich ist, aber in Deutschland müssen Ärzte auch über die Prognose aufklären. Die können also nicht die Story vom Pferd erzählen, dann machen die sich strafbar. Ne? Die müssen auch unangenehme Mitteilungen machen. Aber das kann man mehr oder weniger gut kommunizieren. Und ich würde mal sagen, dieser Begriff austherapieren, der steht bei uns echt auf dem Index. Also wenn ein Arzt sowas zu Patienten oder Angehörigen sagt, dann würde ich mich sehr ärgern, ne, und denken, also das stimmt auch nicht, ne, weil wir ja eine wahnsinnig anspruchsvolle Palliativmedizin mittlerweile haben. Auch da schrillen ja bei den Leuten alle Alarmglocken und sehen, oh, Palliativ heißt, man ist aufgegeben oder man liegt im Sterben. Palliativ heißt lediglich, diese Krankheit ist im Moment nicht zu heilen. Also setzen wir natürlich alles dran, natürlich, ne, den Zustand zu stabilisieren und immer die Krankheit zurückzudrängen, soweit man es kann. Aber primär versucht man natürlich, Leid zu lindern. Und von daher ist nie austherapiert, nie. Also sie werden in einer guten Onkologie bis zum Tag des Todes eine anspruchsvolle Medizin machen, bei der Substanzen zum Einsatz kommen, die machen, dass es Menschen besser geht. Ne? Mhm. Also und Leuten sowas zu sagen, das finde ich also schon wirklich unterirdisch.
Werbung.
Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich.
Werbung Ende.
Da gibt es eben, sieht man die Unterschiede genau in der Kommunikation, was das ausmacht. Aber wir finden eben auch einerseits, und natürlich hat da jeder seine persönliche Meinung, aber eine wissenschaftlich basierte Evidenzmedizin ist auch aus unserer Sicht sehr wichtig. Da gibt es natürlich, gerade dann kommen sehr viele Themen zusammen und dann hört man so Mythen, ja, die haben das so geschafft, die haben das so geschafft, die haben das so geschafft. Das geht natürlich durch den Kopf, denn Chemotherapie ist schwer, keine Frage. Vielleicht für die Frau, vor allem wenn Haare ausgehen, Augenbrauen und so weiter weg sind, nochmal schwieriger. Das ist nicht einfach. Und drum wäre ja die begleitende Unterstützung durch einen Psychologen so wichtig. Ja, also das. Aber eben auch sehr wichtig, dass man weiß, für was es ist. Also das ist schon auf jeden Fall so.
Du hast noch was Wichtiges angesprochen, nämlich diesen Dschungel an Informationen, dass gerade wenn die Diagnose neu ist, dass man also sowohl als Angehöriger wie als Betroffener denkt, oh Gott, also wo geht's hier lang? Ich stehe echt im Wald und ich kann diese Vielzahl an Möglichkeiten gar nicht überblicken. Und natürlich würde ein guter Onkologe das für den Patienten strukturieren und sagen, also das können wir schon mal alles zur Seite, ne? Es kommen 2, 3, 4 Optionen in Frage. Aber ehrlich gesagt, heutzutage gibt's ja den Begriff vom Wissensmanagement, ja, und so Sätze wie der informierte Patient lebt länger. Also es gibt schon einen gehörigen Druck auf die Patienten, auch sich selber zu informieren, sich zum Experten zu machen. Und viele, viele Patienten berichten mir, naja, ich würde mich eigentlich gerne anlehnen, ich würde gern Verantwortung abgeben, aber ich mache zu oft die Erfahrung, dass ich doch gucken muss, was da passiert. Ne? Also von so Sachen angefangen, wie die falsche Chemo wird angehängt, sowas kommt leider vor, ne? Oder irgendeine Möglichkeit wird nicht aufgezeigt. Also sich selber schlau zu machen, ich glaube, da kommt man fast nicht mehr drum rum als Betroffener. Ja. Und wenn man sich da total überfordert fühlt, muss man versuchen, einen Angehörigen zu finden oder einen Freund, jemand, der einem da helfen kann. Und Gott sei Dank gibt es im Internet wahnsinnig gute Informationsquellen. Also ich kann zum Beispiel hinweisen auf den Krebsinformationsdienst KID. Der ist in Deutschland am Krebsforschungszentrum Heidelberg angesiedelt. Und das ist eine verlässliche, freundliche, ruhige Informationsquelle, wo keine Frage unbeantwortet bleibt, wo man auch persönlich Kontakt aufnehmen kann, wo man quasi wie fast eine Zweitmeinung einholen kann. Mhm. Also von solchen Plattformen aus kommt man weiter. Hm?
Darf ich das nochmal kurz wiederholen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das kid.de. oder?
Ich glaube schon, genau, ja. KID. Oh. Wenn man googelt Krebsinformationsdienst oder KID, dann ist man schwupps dort in Heidelberg. Ja. Und da sind Experten auch am Telefon, die einem weiterhelfen.
Schön, vor allem, das finde ich ja total wichtig, weil oftmals ist es auch hilfreich, mit völlig außenstehenden Personen zu sprechen. Mhm. Also auch das haben wir, die Erfahrung haben wir auch gemacht, natürlich mit dem Mitmensch oder Familie und Freunden. Aber oftmals ist es auch total erleichternd, mit einem kompetenten, fremden Menschen zu sprechen, das ist schon, hat nochmal oftmals ganz andere Qualität nämlich.
Natürlich, also das ist ja auch unsere Rolle als Psycho-Onkologen, dass wir nochmal eine Perspektive, eine Außenperspektive bieten und dass auch Betroffene sich entlasten können und vielleicht auch ihre Beziehungen entlasten können. Also, dass wenn die zum Beispiel mal über Worst-Case-Szenarien reden wollen, dann sagen die auch oft zu uns sowas wie, da kann ich mit meinem Mann gar nicht drüber reden, dann weint er sofort. Ne? Und natürlich würde man schon auch ein bisschen sagen, naja, also ne, irgendwann muss man drüber reden oder wie kann man das einfädeln. Ne? Aber es ist auch mal gut, das System, das Familiensystem zu entlasten und zu sagen, dafür wird die Psycho-Onkologin bezahlt, da kann ich über absolut alles reden, die hält es aus und ne, das ist ein guter Ort, wo ich was deponieren kann.
Mhm. Genau, genau. Jetzt sieht man ja zum Glück, dass sich zum Thema Krebstherapie und Chemotherapie, dass sich da viel in der Forschung tut und ergibt. Was hat sich da so in den letzten Jahren oder wann war so der letzte größere Entwicklungssprung oder was nicht, wie man dazu sagen kann, in der Forschung, wo man sagt, okay, da hat es noch mal richtig einen Step gegeben für
gute Erfolge, die Therapien. Genau.
Also ich bin ja keine Medizinerin, ich bin Psychologin. Das heißt, ich bin da immer vorsichtig. Ich bin halt so natürlich besser informiert als ein Laie. Ja. Und ich erlebe diese Fortschrittssprünge ja mit. Und ich glaube, der erste große markante Sprung war, als die Immuntherapien für Melanompatienten rausgekommen sind. Also das ist jetzt, glaube ich, ich möchte es nicht falsch sagen, aber so 10, 15 Jahre her. Da habe ich mit Patienten deren Beerdigung geplant, weil die Metastasen im ganzen Körper hatten. Und dann kamen diese ersten Immunsubstanzen auf den Markt und da sind die Metastasen buchstäblich geschmolzen wie Butter an der Sonne. Und die Patienten leben heute noch. Also deren Schicksal hat sich komplett gedreht. Es ist dann, das hat immense Hoffnungen geweckt und es war dann leider nicht ganz so, dass man einfach schwuppsiwupps von den Melanomerkrankungen einfach auf alle möglichen anderen Diagnosen es übertragen konnte. Aber letztlich ist das Zeitalter der zielgerichteten Therapien angebrochen, wo der Tumor in seinen ganz individuellen Eigenschaften gesehen wird, wo man nicht mehr mit der Gießkanne therapiert. Also bei Brustkrebs zum Beispiel, das kann man sich ja heute fast nicht mehr vorstellen, da haben noch, als ich jünger war, alle Frauen dieselbe Chemo bekommen. Einfach sozusagen einmal drüber. Ne? Und die Chemotherapie hinterlässt ja auch Spuren im Körper, auch fürs Leben zum Teil. Und mittlerweile, da schaudert es einen bei dem Gedanken daran, weil die Frauen, die von einer Chemo profitieren, die werden sehr sorgfältig rausgefischt, weil man mittlerweile die Merkmale der Tumore kennt und weiß, das ist ein Tumor, der wird auf eine Chemo ansprechen. Und das ist einer, der bringt der Frau, wenn wir da eine Chemo noch machen on top, bringt es keinen Überlebensvorteil. Also lässt man es. Also das sind riesige Fortschritte. Das ist die personalisierte Medizin. Und dann natürlich, dass man nicht wie bei der Chemo halt sozusagen mit dem Panzer einmal über die Krebszellen drüber rollt, sondern dass man auf unterschiedliche Weise das körpereigene Immunsystem dazu bringt, wieder aktiver zu werden oder die Tumorzellen, die sich ja sehr gut tarnen können oder verstecken können im Körper, die sozusagen wieder vulnerabler zu machen für die therapeutischen Substanzen. Also das sind sehr raffinierte und wahnsinnig vielversprechende Therapien, die jetzt schon die Überlebenszeiten bei vielen Tumoren signifikant verändern. Und wir sehen auch bei den Diagnosen, die bis jetzt so niederschmetternd waren, also Lungenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, das waren ja traditionell die Diagnosen, wo dann wirklich keiner mehr sich getraut hat, weiterzusprechen vor lauter Oje, ne, das ist das Todesurteil. Auch da fängt es an, langsam, würde ich mal sagen, zu bröckeln, ne? Und so kommt so ein bisschen Licht am Horizont. Also das sind sehr schöne Entwicklungen und ich freue mich, dass ich das noch miterleben kann.
Ja, das stimmt.
Total,
Bauchspeicheldrüsenkrebs ist schon so, das hört man immer wieder, dass das eigentlich nicht so gut behandelbar ist.
Ja, es ist ein Krebs, der sehr im Stillen wachsen kann, der sich sehr gut verbergen kann und man spürt nichts. Und wenn er diagnostiziert wird, ist er oft nicht mehr zu operieren. Und von da aus ist es dann sehr schwer, das in den Griff zu kriegen. Ja. Aber das sind Patienten, die brauchen in dem Punkt viel Zuwendung, weil die natürlich auch wahnsinnig erschrecken über und denken, oh, das ist jetzt die schlimmstmögliche Diagnose. Ich bin wirklich sozusagen der Pechvogel unter allen Krebspatienten. Also, dass man da was entgegensetzt, dass man auch ein Fenster der Hoffnung aufhalten kann oder aufmachen kann.
Ja. Vor allem gesellschaftlich, wie du jetzt richtig gesagt hast, schwingt das so herum. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wie bei unserer Mutter das war, wir hatten früher das Glück, dass wir jetzt nicht wirklich einen Kontakt mit der Krankheit gehabt haben. Und wie unsere Mutter das 2007 gesagt hat, da war ich bereits erwachsen, aber mir hat das nichts gesagt. Ja, noch Krebs.
Aha. Ich schon.
Also für mich war das nicht greifbar, ich habe mir nichts vorstellen können drunter nochmal. Und erst, wie ich dann die Betroffenheit bei allen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay. Und dann kommt das so schön langsam daher und irgendwann überfährt es einen wie ein LKW. Ne? Mhm. Aber jetzt nochmal zum Betroffenen zu kommen. Also natürlich, da gibt es eben Phasen, na, wo man Hoffnung hat. Ne? Dann gibt es wieder Phasen, wo man keine hat und sagt, na super. So der typische Spruch, wir fliegen am Mond, aber bei der Krankheit haben wir noch nichts wirklich finalisiert. Und was auch oft vorkommt, ist, dass man sich schämt, oder? Dass man sagt, okay, ach, meine nahe Familie oder meine Freunde müssen so viel tun für mich oder zurückstecken. Und dann schämt man sich vielleicht und sagt, na super, und nur wegen mir kann jetzt mein Partner das und das nicht mehr haben oder meine Familie das und das nicht mehr machen, weil ich weiß, wie jetzt nicht gut geht. Wie machst du dann das mit diesen Leuten? Ich kann mir vorstellen, in Zeiten wie diesen, dass viel online geht. Machst du das? Und wenn ja, gibt es dann aber auch Situationen, wo du sagst, na, die betroffene Person muss jetzt zu mir kommen, weil Face-to-Face besser ist. Mhm.
Das sind jetzt für mich zwei Fragen. Das eine ist dieses Thema, was ist, wenn so solche Gefühle auftreten, dass man zur Last für die Angehörigen wird, dass man sich förmlich dafür schämt, ne, dass man krank ist, obwohl man ja nichts dafür kann. Also du beschreibst da Gefühle, die natürlich auftreten. Und unser Credo ist eigentlich, alles darf sein. Die Gedanken sind frei, die Gefühle sind auch frei. Das kann man doch gar nicht verhindern. Das muss man auch nicht verhindern. Aber man kann lernen, das auszuhalten, da mitzuschwingen. Und natürlich sprechen wir mit Leuten drüber, dass Angehörige ja oft gerade darunter leiden, dass sie sich so hilflos fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich kann ja gar nichts tun. Das heißt, oft sind die erleichtert, wenn man denen sagt, du wärst mir eine große Hilfe, wenn du. Also wir würden Leute natürlich tendenziell schon ermuntern zu gucken, wo können sie ihr soziales Umfeld nutzen? Wo darf man Leuten etwas zumuten? Weil so ist das Leben. Es ist kein Ponyhof für niemanden. Ja. Es gehört für einen reifen Menschen dazu, dass man anderen hilft. Warum sollte man sich denn nicht zumuten? Ja? Und dass die meisten Angehörigen das ja auch gerne wollen. Und das heißt natürlich nicht, dass man nicht nach langer Krankheitszeit auch mal verschleißt. Ja, also ich sehe auch Paare, die sich, wo schwere Konflikte entstehen, weil der Partner oder die Partnerin einfach erschöpft und sagt, ich kann's nicht mehr hören. Ne? Oder jetzt bin ich auch mal dran. Jetzt habe ich ein Jahr alles zurückgestellt für dich. Ne, jetzt ist die Therapie vorbei. So, jetzt muss doch auch mal ich dran sein. Und ne, manchmal werden sie wütend, manchmal schämen sie sich und denken, oh, wie kann ich so ein Egoist sein und sowas denken. Aber das gehört doch auch dazu. Also wir sind Menschen, wir haben solche Gefühle. Ne? Wir sind ja manchmal auch wütend auf Menschen, die sterben und sagen, wie konntest du mich alleine lassen, obwohl der arme Mensch nichts dafür kann. Also solche Reaktionen sind halt in unserem Spektrum drin. Das ist nicht falsch, das ist nicht pathologisch. Ne? Also gehört alles dazu. Und das andere ist die Frage, wie sprechen wir mit den Patienten jetzt rein vom Medium her? Wir machen schon Online-Sitzungen. In Deutschland dürfen wir das auch. Wir dürfen es auch mit den Kassen abrechnen. Aber es bleibt dabei, dass in jedem menschlichen Kontakt, in jedem wichtigen menschlichen Gespräch diese Nähe, ne, das Körperliche, den anderen förmlich riechen können, das macht schon einen großen Unterschied. Das ist schon was Kostbares. Und meistens arrangiere ich Online-Sitzungen, wenn es halt gar nicht anders geht. Wenn Leute zum Beispiel nicht mehr mobil sind oder wenn die kleine Kinder haben, die sie nicht versorgt kriegen oder irgendwie so eine Situation. Und wenn ich sie gut kenne, weil das ist ja auch eine Vertrauenssache. Also bei einer Online-Sitzung möchte ich nicht, dass jemand mithört. Ich möchte nicht, dass einfach aufgenommen wird, ohne dass ich das weiß. Ich kann es aber nicht kontrollieren. Also da muss man schon vertrauen können. Und das, insofern ist das eine Auswahl von Patienten, für die das in Frage kommt.
Also bei der Reaktion da eben, wie unser Papa dann krank geworden ist und gesagt hat, so jetzt habe ich Darmkrebs, dann ist mir rausgerutscht, jetzt beginnt die ganze Scheiße nochmal von vorne. Ja. Und das war so, und dann war Ruhe am Telefon. Also wir haben telefoniert und dann war Ruhe am Telefon und haben gedacht, das war jetzt das Falsche. Jetzt ist alles noch, drum, man reagiert oft dann so, weil man sagt, jetzt beginnt es wieder.
Ja,
weil man weiß ja, was auf einen zukommt. Jetzt als Familie wieder, gell? Und er selber hat ja auch gewusst, das wird jetzt nicht schön werden, gell?
Aber das spricht ja eher dafür, dass ihr ein Verhältnis miteinander habt, wo man auch mal spontan was sagen kann, ne? Ohne dass die Welt untergeht. Und man hat ja Gott sei Dank die Möglichkeit, auch zu korrigieren. Das erkläre ich Patienten ganz oft, die ihre eigenen Worte auf die Goldwaage legen. Ne? Oder Freunde, die sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Freundin sprechen soll. Was sind denn die richtigen Worte? Ne? Wo ich oft sage, naja, das wirst du dann schon sehen, ne? Ob es gut ankommt oder nicht. Und im Notfall kann man doch immer sagen, entschuldige, ne, mein saublödes Geschwätz von vorgestern. Ich möchte das, ne, das war nicht gut oder so. Also man ist doch immer im Fluss. Ne? Und also ich finde es besser, wenn dir sowas rausrutscht, ne? Und wenn das so ein starkes Gefühl in dem Moment ist und offenbar eure Beziehungen das erlauben, dass man sowas sagen kann.
Anscheinend. Ja. Stimmt, ja, da geht
es. Das sind halt natürlich, was er auch unser Vater oft gesagt hat, er hat dann natürlich, weil die Leberfunktion nicht mehr so gut war, ist er dann so gelb geworden im Gesicht und in den Augen. Ne? Und dann, nach der Therapie, und was er halt auch oft gesagt hat, was er einfach absolut merkt, wenn er Freunde oder andere Bekannte länger nicht gesehen hat, und dann sieht man sich, dass manche in der ersten Reaktion natürlich die Mimik so verziehen und der Betroffene genau weiß, warum. Ne? Weil ich sehe schlecht aus, ne? Ich habe einen Gelbstich oder und. Und das sind dann, glaube ich, so Momente, die einen nochmal triggern. Und wo man dann sagt, ja genau, ich sehe einfach krank aus. Und zu sagen, ja, ich sehe krank aus, das ist schon echt nochmal.
Ja, also ich meine, ihr kommt ja aus einer Unternehmerfamilie, einer Hoteliersfamilie, ne? Also stelle ich mir euren Vater vor als jemanden, der immer, ne, der vielleicht gut aussehen und kraftvoll seinen Gästen entgegengetreten ist, ne? Und dann auf einmal wird so ein Rollenwechsel erzwungen, also dass man eben nicht mehr so, ne, der Chef und der, weiß ich nicht, sondern dass man verletzlich ist und dass man auch vor allem manchmal mit einer Krebserkrankung nicht mehr unterm Radar durchfliegen kann. Ne? Also ich meine, für die meisten Patienten, für die meisten geht es schon über lange Zeiträume und das ist vielen auch wichtig. Du hast vorhin von den Frauen gesprochen, wenn die Haare verlieren. Ich finde ehrlich gesagt fast, die Frauen sind besser dran, weil die heutzutage, finde ich, mit großer Raffinesse, ne, die mal Microblading und was alles gibt, dass viele sich so zurecht machen können, dass man ihnen die Krankheit, also während der Chemo zum Beispiel, kaum ansieht. Und viele wollen das und sagen, ich möchte einfach in dieser Rolle als Kranke möglichst wenig in Erscheinung treten. Ich mag das nicht, wenn die anderen mich mitleidig anschauen, ne, oder oh, nur so hinter meinem Rücken da reden. Also ich meine, da kommt man so ein bisschen auf die Frage, wie offen geht man denn mit einer Krebserkrankung um, solange die Krankheit einen nicht wie deinen Vater förmlich zwingt, ne, weil man halt verändert aussieht. Und da gibt es, glaube ich, nicht eine einfache Antwort. Ich finde, es steht jedem zu, das so zu machen, wie er möchte. Ne? Ihr habt ja wahrscheinlich das mitgekriegt mit der Kate Middleton. Die spricht ja, hat ja auch ihre Diagnose nicht verraten. Und da kam mir so viel Druck, das soll sie doch jetzt sagen, ne? Und offener Umgang mit Krebserkrankungen. Und ich denke, für die Betroffenen und für so Patientenorganisationen wäre das natürlich von Vorteil. Ne? Die könnte sich einsetzen für irgendeine Diagnosegruppe, die könnte dazu beitragen, dass es enttabuisiert wird. Und trotzdem denke ich, das muss sie nicht. Das steht nirgends geschrieben. Ne? Wenn sie das so will, dann finde ich, ist die Selbstbestimmung einfach das wichtigere Motiv. Und dann kann sie versuchen, das für sich zu behalten. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass Menschen, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Offenheit damit umgehen, einfach besser fahren, weil die sich viel Energie sparen. Also es kostet ja so viel Kraft, eine Krebskrankheit zu verstecken. Das muss man sich schon gut überlegen, ob es einem das wert ist. Oder ob man nicht, wenn man im Chor singt, sagt, Leute, einmal an alle, ja, ich habe Krebs und jetzt bitte weiter, ja? Also anstatt, dass man versucht, oh nein, ne, heute die Perücke sitzt nicht richtig, oh Gott, was, wenn die das sieht und so. Das macht so einen Stress, also am Ende steht es irgendwie nicht so dafür.
Ja, das stimmt. Also da sind mir jetzt zwei Sachen noch eingefallen. Eben bei unserer Mutter war es eben auch dann schon so, sie hat dann eine Perücke bekommen, ne, und dann ist, du glaube ich, bist mit ihr dann zum Friseur gefahren und dann wurde eine Perücke angefertigt. Und
nein, wir haben die Perücke schon gehabt ich bin mit ihr zum Friseur und da war sie immer schon bei dem, gell, und hat sie dann hingesetzt und hat gesagt, einmal abrasieren. Und ich war dann, ich hab geglaubt, sie lässt es jetzt nur kürzer schneiden, damit die Perücke oder so, gell, und sie hat gesagt, einmal abrasieren. Wirklich kurz, gell. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, also das war für mich und für die Friseurin, glaube ich, schlimmer, als wäre jetzt für Mama, die was gesagt hat, ist, weil die fallen ja sowieso aus, hat sie gesagt. Das war, glaube ich, nach der zweiten Chemo, die gehen sowieso weg. Ja. Aha, okay, gut. Das waren immer so die Steps, wo ich gesagt habe, wo ich dann gewusst habe, ja, nein, sie ist wirklich krank, gell. Also das ist wirklich so.
Vor allem dann jetzt, sieht man es.
Und dann sieht man es. Und die schaut dann so verändert aus, gell?
Es bleibt ein einschneidender Moment. Ne? Und wenn Augenbrauen und Wimpern ausfallen, das verändert das Gesicht schon sehr. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Nein.
Aber ich glaube, da kann man allen Zuhörern nochmal wirklich vielleicht da sagen, okay, man kann ja trotzdem noch was tun. Ne? Eben mit Permanent-Make-up und so Sachen. Und Perücke. Und unsere Mutter hat dann auch mal Perücke gewechselt, weil das so aussieht, als wenn sie beim Friseur war.
Ja.
Und ich finde, wahrscheinlich ist es für eine Person so, aha, das habe ich noch selber im Griff. Ne?
Ja.
Wenn ich Perücke wechsle, dann ist das ja nur so, das ist so, als wenn ich beim Friseur war, das habe ich jetzt noch selbst im Griff gehabt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Man guckt doch überall, wo hat man noch Gestaltungsspielräume und auch wo gibt es ein bisschen Trostpflaster. Also dann nimmt man doch einfach alles, was man kriegen kann. Ich weise manchmal darauf hin, dass der Druck auf Frauen so groß ist, nur immer gut auszusehen. Und es treten ja auch prominente Krebspatientinnen so in Erscheinung, auch wie die Kate Middleton, ne? Denk mal, super perfekt. Also Hilfe, ne? Und schau mich an, wie schaue ich aus und so. Also dass Frauen selbst während der Chemo am besten auch noch super sexy aussehen wollen, das finde ich natürlich blöd. Also ich fände es schön, wenn alle, auch Frauen, die Freiheit hätten zu sagen, ich bin, wie ich bin, ne? Oder jetzt ist Sommer und es hat 35 Grad, ich habe keinen Bock auf Perücke. Ne? Ich gehe in München über den Marienplatz mit Glatze, ne? Und dann schaut halt alle, wenn ihr meint. Ne? Also aber nicht alle haben natürlich dieses Selbstbewusstsein oder halten das gut aus. Es ist nicht der Weg für jeden, so offensiv zu sein.
Ja, das stimmt. Und
das ist sicher ein schwerer Weg.
Ich glaube, oftmals vielleicht möchte man das als nahestehender Mensch sagen, hält sich dann aber vielleicht zurück. Und oftmals ist es ja auch so, dass man Zeit miteinander verbringen sollte, wo man auch nicht spricht. Na, oft ist ja nur das Zusammensein schon sehr wichtig, wo man auch gemeinsam nicht sprechen kann. Das finde ich ganz stark. Aber oft dann auch als nahestehender den Mut zu haben und zu sagen, du hast ja vielleicht schon mal überlegt, das und das zu machen, ne? Dass man den Anstoß gibt, wo sich dann der Betroffene denkt, boah, hab nicht damit gerechnet, dass du mich auf das ansprichst, aber es ist ein Stein ins Rollen gekommen. Das Wie machst du das? Sprichst du am Anfang mit dem Betroffenen alleine und holst dann nach und nach den Umkreis dazu oder ist das ganz unterschiedlich? Oder sucht sich das der Patient selber aus?
Also ich bin ja nicht in einer Beratungsstelle, nur Familienberatungsstelle oder so, sondern ich bin Psychotherapeutin und mache Einzelpsychotherapien. Und da ist es schon sehr wichtig, dass das ein ganz geschützter Raum ist. Deswegen kann man nicht einfach parallel mit, zum Beispiel mit Paaren, ne, parallel arbeiten. Das ist nicht angebracht, weil man muss ja, man kann sonst nicht loyal sein. Oder der eine gibt einem irgendeine Information und der andere hat sie einem nicht gegeben. Ne, ein Partner sagt meinetwegen, wissen Sie was, ne, vor 10 Jahren bin ich fremdgegangen, soll ich das jetzt meiner Frau sagen, wo sie Krebs hat? Ne? Und schwupps, bin ich zum Geheimnisträger geworden. Also ist jetzt so ein extremes Beispiel, um euch zu verdeutlichen, warum das nicht geht, dass man parallel psychotherapeutisch arbeitet. Also ich kann nie Angehörige auch in Therapie nehmen. Aber ich mache manchmal ein Angehörigengespräch als ein einmaliges Ereignis, ne, wo man dann auch sagt, es muss über alles gesprochen werden können. Es entstehen nicht Geheimnisse und also Leute bringen mal ein erwachsenes Kind mit oder eben einen Partner, das ist sicher die häufigste Konstellation und dann fokussieren wir auf das, was in dieser Konstellation, in dieser Beziehung schwierig ist und was mit dem Krebs zu tun hat. Und alles andere, da muss man dann Kollegen finden, die parallel betreuen.
So, dass das getrennt dann ist, dass der Betroffene zum Beispiel bei dir ist und die Familienmitglieder, wer möchte zu einem anderen. Okay.
Genau, so ist es.
Und ist es
so sein Plätzchen hat.
Genau.
Und ist es mittlerweile so, dass den Patienten das automatisch im Krankenhaus empfohlen wird? Sucht ihr so eine Hilfe oder gibt es da Kontakte, oder dass man sagt?
Also in Deutschland, es wird bei euch ja auch, glaube ich, nicht anders sein, arbeiten wir gemäß der Leitlinien. Das ist eine Leitlinienmedizin geworden und die Leitlinien schreiben ja auch was vor. Die schreiben Minimalstandards vor und bei uns gehört dazu, wenn Krebszentren sich zertifizieren wollen, dann brauchen die psychoonkologische Betreuung, die sie anbieten können und es gibt auch die Vorschrift, dass alle darüber aufgeklärt werden müssen, wo sie sich Unterstützung suchen können, wenn sie es brauchen. Und wir machen auch in den Kliniken mittlerweile viel ein sogenanntes Distress-Screening. Das heißt, wir messen die Belastung mit so ganz einfachen Fragebögen, vielleicht auch auf dem iPad, wo man so wie eine Art Thermometer hat. Wie geht's mir heute auf einer Skala von 0 bis 10? Ne? Traurigkeit, Schmerzen, irgend sowas. Und da kann man ganz schnell, ohne dass das die Leute jetzt mords stresst zu dem allem, was sie da eh aushalten müssen, können die so ganz schnell Auskunft geben, wie es ihnen geht. Und das wird dann eigentlich idealerweise auch gesammelt und betrachtet. Und wenn man sieht, huch, da fällt jemand auf, ne, da spricht jemand über hohe Belastung, dann kommt ein Kollege oder Kollegin dazu und fragt, ob er unterstützen kann.
Wie geht's dir dann noch so einem Tag, so einem stressigen Tag, wo du immer nur so über die Krankheiten sprichst? Und wenn dir dann doch was nahe geht, wie gehst du dann damit um, so wenn du dann zu Hause bist, die Tür ist zu und du lässt den Tag noch einmal so Revue passieren?
Ich glaube, mir geht es wie den meisten Psychotherapeuten, auch den Kollegen, die jetzt nicht mit Krebskranken arbeiten, dass man nach einem Tag fertig hat sozusagen und dass man nicht mehr so ein offenes Ohr hat, leider manchmal auch für Familienangehörige und Freunde, dass man Ruhe will und dass man ein Rückzugsbedürfnis hat und irgendwas machen will, was ganz woanders angesiedelt ist. Ja. Ne? Und mir geht es wie jedem Menschen, dass ich auch mal Trouble im Job habe und nachts mal wach liege. Aber die Tatsache, dass ich viele Menschen auch bis in den Tod betreue, ist nicht was mich unangenehm verfolgt, sondern ich sehe das als ein Privileg, dass sie mich in ihr Leben lassen, dass ich unterstützen kann. Also ich würde mal sagen, die meisten Psychoonkologen stehen nicht in der Früh auf und überlegen sich, ob das Sinn macht, was sie machen. Ne? Mhm. Sondern wir machen das, glaube ich, überwiegend sehr, sehr gerne. Man sucht sich ja auch aus, wird ja niemand dazu verdonnert, weil man doch das Gefühl hat, gebraucht zu werden und was Sinnvolles zu tun und Leid auf der Welt abzumildern. Also das finde ich schon sehr erfüllend. Ja. Aber es ist auch ein spannender Bereich, weil der ja zwischen der Medizin und der Psychologie und der Psychiatrie und der Psychosomatik angesiedelt ist. Das ist einfach ein spannender Arbeitsbereich. Also ich liebe das. Und die meisten Patienten, so wie du es auch am Anfang schon angedeutet hast, die sind wahnsinnig motiviert. Das ist ja in der Psychotherapie gar nicht oft der Fall. Die Leute kommen und sagen, ja, es soll alles besser werden, aber ich will nichts machen müssen. Ne? Und die Krebspatienten, die kommen ja aus eigenem Antrieb, ne? Die haben vielleicht auch Angst, die Lebenszeit wird knapp und die sind sehr veränderungsmotiviert. Und das ist das, was Psychotherapeuten Freude macht. Dann geht's voran, da bewegt sich was.
Stimmt, das ist natürlich ganz ein anderer Zugang, ja, stimmt. Gibt's da jetzt, vielleicht eine persönliche Frage, gibt's irgendeinen prägenden Moment in deiner Laufbahn, in der gesamten, wo du sagst, boah, das war eine starke Persönlichkeit, das erinnert mich heute noch, da, oder irgendeine prägende, wo du auch vielleicht sogar einen neuen Blickwinkel bekommen hast und gesagt hast, da hat sich auch bei mir was verändert, jetzt im Positiven vielleicht sogar. Ne?
Da gibt es, glaube ich, wirklich viele Momente. Ich glaube schon, ich habe von Patienten gelernt, was Resilienz bedeutet, und ich habe gelernt, wie man stirbt. Ich habe über die Kürze und die Endlichkeit des Lebens ganz viel gelernt, aber es gibt schon auch immer wieder sehr, sehr bewegende Momente, ja, wo Menschen mich sehr, sehr berühren durch ihre Kraft und ihre Tapferkeit. Ich habe mal, eine Patientin hat mich gefragt, ob ich sie ausnahmsweise zu Hause besuchen kann. Sie möchte sich verabschieden, und das habe ich dann gemacht, und dann haben wir ein bisschen gesprochen, und es war, weil wir uns schon relativ lange kannten, dann doch sehr ergreifend. Da sind mir auch die Tränen runtergelaufen. Und dann hat sie so diese Tissue-Box genommen und hat mir die angeboten und hat gesagt, und heute bin ich mal dran. Nachdem ich, ne, ganz oft waren die Rollen andersrum, ja. Und damit hat sie sich von mir verabschiedet. Und dann merkt man, oh, man geht schon sehr intensive Kontakte und Beziehungen ein und hinterlässt Spuren im Leben der Menschen, und sie hinterlassen Spuren bei uns.
Ja, absolut, ja. Das ist natürlich schon. Aber auch ein wahnsinnig wertvoller Beruf, den alle Psychonkologen und vor allem du da machst, das ist wirklich sehr. Können wir immer aus eigener Erfahrung sagen, sehr, sehr wertvoll. Ja, jetzt sind wir natürlich auch schon ein Blick auf die Uhr am Ende unserer Folge angelangt, die für uns sehr interessant und spannend war, und wir hoffen, dass wir auch eine wertvolle Folge für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gestalten haben können. Zum Ende haben wir jetzt noch ein paar kurze Fragen zu dir und deiner Person, und vielleicht hast du da ein paar kurze Antworten für uns.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Mehr riskieren.
Schön. Okay. Was ist dein Lieblingsessen?
Linsen.
Linsen?
In allen Varianten.
Ja. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Mein Lieblingsurlaubsland, das sind gerade die Schweizer Berge.
Die Schweizer Berge zum Beispiel.
Doch, die Berge. Im Sommer oder im Winter?
Im Sommer.
Im Sommer. Schön. In die Natur. Ja, vielen Dank für die Zeit.
Ich hätte
jetzt
sagen müssen, österreichische Berge. Das ist ja ganz peinlich.
Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach für uns sehr spannend generell, und stellen auch immer dieselben Fragen, und darum ist es ganz interessant, so generell für uns, dass es sehr unterschiedlich ist. Manche zieht es mehr in die Ferne, weiter weg, manche dann eher in die Nähe, also ist ganz, ganz spannend. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Informationen. Es war wirklich ein sehr tolles und interessantes Gespräch.
Danke euch für euer Interesse und dass ihr so offen mit eurer eigenen Geschichte umgegangen seid und dass ihr aus dem, was ihr da selber leidvoll erfahren habt, auch was macht, wovon andere was haben.
Ja.
Toll.
Hoffentlich.
Genau. Dann alles Gute weiterhin. Vielen Dank.
Euch auch.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.